Shute war bestrebt, unser Vorankommen angemessen auf Film zu bannen. Dazu musste er vor den anderen aufbrechen, um seine Kamera rechtzeitig bis zu unserem Eintreffen in Stellung zu bringen. Dieser einfache Plan war schwieriger in die Praxis umzusetzen, als er vermutet hatte. Bei den ersten drei Gelegenheiten hatte er seine Ausrüstung bei unserer Ankunft noch nicht fertig aufgebaut und musste sich gehörig anstrengen, um sie in aller Eile wieder zusammenzupacken und uns bis zum Abend einzuholen. Am nächsten Tag brach er besonders früh auf und wurde erst am folgenden Morgen erneut gesichtet, als er ins Lager wankte, während wir gerade die Vorbereitungen zum Aufbruch trafen. Anscheinend hatten wir unterschiedliche Wege eingeschlagen. Dadurch geriet er um einen Tag in Rückstand, denn er erachtete es als notwendig, den verlorenen Schlaf nachzuholen. So schloss er erst eine Woche später wieder zu uns auf, marschierte dann aber voraus und blieb die ganze Nacht wach, um uns ganz sicher nicht zu verpassen. Er filmte den Vorbeimarsch der gesamten Kolonne und alle riefen Hurra! Es war höchst bedauerlich, dass seine dreidimensionale Kamera bei dieser Gelegenheit alles doppelt aufnahm. Täglich rechneten wir damit, Jungle einzuholen, wenngleich wir keinerlei Spur des Pfades gefunden hatten, den zu markieren er vorausmarschiert war. Am 20. Tag holte uns ein Läufer mit folgender Botschaft ein: Von Banditen gefangen, schickt 50 Millionen Bohis Lösegeld, Jungle. Am 30. Tag erhielten wir durch einen weiteren Läufer folgende Botschaft: Wiederhole, von Banditen gefangen, schickt 50 Millionen Bohis Lösegeld, Jungle. Daraus schlossen wir, dass der erste Bote sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht haben musste. Nach gründlicher Erwägung kam ich zu dem Ergebnis, dass man auf die Ehrlichkeit dieser Leute nicht bauen könne, und bat Prone, der sich von einer Windpockenerkrankung vollständig erholt hatte, den Mann zu begleiten. Am 40. Tag kam Jungle allein bei uns an und brachte eine Forderung über 50 Millionen Bohis Lösegeld für Prone mit. Das war zu viel. Ich entschied, dass die finanziellen Mittel der Expedition für weitere Forderungen dieser Art nicht ausreichten. Deshalb schickte ich einen zuverlässigen Boten mit der Nachricht los: Bedaure, Bankrott, Botschaft kontaktieren. Am 50. Tag holte uns Prone ein. Kurz nach seiner Gefangennahme durch die Banditen hatte er sich eine beidseitige Lungenentzündung zugezogen, die durch Keuchhusten noch verschlimmert wurde. Seinen Kidnappern war er damit derart lästig gefallen, dass sie ihn freiließen. Er bot einen erbärmlichen Anblick. Unrasiert, das Haar verfilzt, der Blick glasig, seine Kleidung hing in Fetzen und seine Stiefel hatten keine Sohlen mehr. Und er litt an Mumps. Burley, der den größten Teil des Tages in einer Sänfte dösend damit verbrachte, seine Talträger zu überwinden, erwachte eines Nachmittags mit einem Aufschrei. Er hatte geträumt, dass die Expedition auf dem Rumdoodle verhungerte. Er holte seine Berechnungen hervor und überprüfte sie sorgfältig. Es war so, wie er befürchtet hatte. Zweifellos unter dem Eindruck seiner London-Trägheit hatte er versäumt, Lebensmittel für die Rückreise einzuplanen. Ganz auf das Ziel konzentriert, zwei Männer auf den Gipfel des Rumdoodle zu bringen, hatte er vergessen, sie auch wieder herunterzuholen. Ich erkannte, dass diese Krise meine ganze Führungskraft erforderte. Den anderen sagte ich nichts, sondern trug meine Last eine Woche lang allein, während ich nach einem Ausweg suchte. Schließlich war ich gezwungen, die Notlage bekannt zu machen. Wish warf einen Blick auf Burley, und ich möchte gerne glauben, dass sogar in dieser Krise wenigstens einer unter uns fähig war, ihrem unglücklichen Urheber einen Gedanken zu widmen, und begann dann, auf seinem Daumennagel zu kritzeln.
»Die Lösung ist ganz einfach«, teilte er mit. »Bis auf 153 Träger und 19,125 Jungen werden alle entlassen. Mit den eingesparten Lebensmitteln kommen wir durch.«
Das erwies sich als zutreffend. Constant wurde gebeten, die entsprechenden Vereinbarungen mit den Trägern zu treffen. Der daraus resultierende Aufruhr dauerte eine Woche, und Constant war in ständiger Furcht um sein Leben. Schließlich konnten wir es uns nicht mehr erlauben, die Träger auch nur einen weiteren Tag zu verköstigen, und mussten ihnen zahlen, was sie verlangten, und das war zu viel. Der einzige Lichtblick war die Hoffnung, Pong loszuwerden. Doch das erwies sich aus irgendwelchen Gründen als undurchführbar. Constance sagte, er frage sich manchmal, ob der Bang ein persönliches Interesse an Pong habe. Ich hielt das allerdings für eine unnötig zynische Ansicht.